Ich weiß nicht so recht, was ihr am Morgen so als erstes macht, wenn ihr aufsteht. Bei mir ist so, ich lege mir was an und gehe dann erstmal smörgele. Ich nehme mir dann meine Bibel und Textmarker und Stifte und ein Edding und alles, was man so braucht, und bereite mich so auf den Küchentisch aus, um beim Kaffee und beim Smörgele dann anzufangen, mich mit Gottes Wort zu füllen und mich miteinander auszusetzen. Leider ist das nur die letzten 3 Wochen so ein bisschen in Stolpern gekommen, habe ich festgestellt. Und zwar ging, als der Mr. Trump Amerika annektierte, so muss man es ja fast nennen, musste man morgens doch zuerst erstmal in die Nachrichten reinschauen, was hat der für Horrorbotschaften in der Nacht wieder abgesetzt. So ist mein eigener stille Zeitrhythmus so ein bisschen durcheinander geraten durch Mr. Trump. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich, wenn ich so seine Geschichten höre und sehe, immer so ein bisschen an den Wilden Westen zurückversetzt. Der Wilde Westen kommt zurück. Ich habe mir extra von Markus seinen Kindern schon Revolver ausgeliehen. Ich bin jetzt auch bewaffnet, wenn der wirklich hier auf der Bühne erscheint. Was kommt heute Nacht wieder in die News rein? Und das hat mich dann auch so ein bisschen zu der Predigt von heute gebracht. Ich habe gedacht, warum mal einen ganz außergewöhnlichen Prediger euch vorzustellen. Es gibt ja so einige echte Originale, wie zum Beispiel er hier. Das ist Mr. Peter Cartwright. Er hat zur Zeit des Wilden Westen als Cowboy und Reiter evangelisiert im Wilden Westen. Angeblich soll er um die 300 Meilen geritten sein. Keine Ahnung, das kann man wahrscheinlich gar nicht messen, aber so geschätzt. Hat jedenfalls sehr viel auf dem Rücken seines Pferdes verbracht. Und weil er ein Kind dieser Zeit war, war es auch kein wirklich zimperlicher Geselle. Wenn da einer bei ihm, bei den Predigten und seinen Veranstaltungen störte, dann nahm der schon mal den Revolver und schoss in die Luft. So ähnlich, nur lauter. Peng, peng. Der sorgte schon für Ruhe. Und wenn er einer immer noch keine Ruhe geben wollte, kriegt er auch schon mal einen auf die 12. Das spielt dann keine Rolle bei ihm. Er war ein echtes Kind des Wilden Westen. Das mag man natürlich sagen, wer mag denn in solche Versammlungen gehen, wenn da einer rumschießt und rumprügelt? Ich habe keine Ahnung, aber er hat 12.000 Menschen getauft. Also er muss irgendwo auch auf eine gewisse Art erfolgreich gewesen sein. Also nicht, dass ihr auf die Idee kommt, das nachzumachen, ne? Hier, unsere Jugendmannschaft. Wenn einer im Gottesdienst stört, wird er gebeten, vor die Tür zu gehen und nicht geprügelt. Er sorgte jedenfalls dann schon für Ruhe. Und er hatte große Versammlungen, wirklich große Versammlungen. Das ist kein Foto, sondern eher eine Skizze, eine Zeichnung. In der Zeit war das mit den Fotoapparaten im Westen noch nicht so richtig. Das haben sie denn gezeichnet. Die haben wirklich große Versammlungen gemacht. Dann haben sie halt einen Baum umgehauen und dann konnte man sich da drauf hocken, ne? Wer kennt schon Peter Cartwright? Er gehörte zu der Kategorie Hellfire Preacher, Höllenfeuer. Seine Botschaft hieß Turn or Burn, kehr um oder brenn in der Hölle. Und das war seine Message. Und die hat gezogen scheint, sonst hätten sich nicht 12.000 Menschen taufen lassen. Turn or burn. Kehr um oder brenn in der Hölle. Mein Problem mit solchen Botschaften ist nur leider, ist eigentlich nicht biblisch. So eine Botschaft ist nicht in der Schrift so verankert. Damit kann man zwar eine Menge Druck machen und eine Menge Angst erzeugen und die Leute irgendwo so psychisch natürlich so richtig einen Schubs geben, aber es ist keine biblische Botschaft. Ich meine, schon, Jesus hat das schon gesagt, so ist nöt. Also, da ist der Vers. Ihr Nattern und Giftschlangenbrut, Wie lange wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entkommen? Matthäus 23, 33. Das Problem dabei ist nur, dieser Vers war an die Pharisäer gerichtet. Der war speziell für die Pharisäer und für die Auseinandersetzung mit denen. Der hat nicht das allgemeine Volk so angemacht und angepredigt. Das war nicht Jesus. Das war Jesus in der Konfrontation mit den Pharisäern. Da hat er solche Sachen gebraucht. Ihr Giftschlangenzeug. Wenn Jesus mit dem gemeinen Volk zusammen war, lautete seine Predigt anders. Da sagte er zum Beispiel, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn, halt, da ist der Vers, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos, erschöpft, wie Schafe ohne Hirten. Die hat er dann nicht runtergemacht, weil sie erschöpft sind. Wie könnt ihr euch so gehen lassen? Wir müssen das unterscheiden. Jesus hat in der Konfrontation mit den Pharisäern eine andere Terminologie gebraucht als mit der Auseinandersetzung. Das müssen wir trennen voneinander. Und deswegen ist es auch nicht recht, wenn wir normales, gemeines Volk mit dem Höllenfeuer drohen. Da müssen wir Mitleid haben. Es sind Schafe ohne Hirten. Das ist die Botschaft. Jesus hat die Pharisäer so bös angegangen, eigentlich immer, weil sie diejenigen waren, die das Volk religiös knechteten. Ihr, du wirst nicht in den Himmel kommen, wenn du nicht das moralische Niveau erfüllst. Denk immer dran. Das waren die Pharisäer eigentlich. Sie haben ein moralisches, ethisches Niveau gebildet und wer drüber kam, war dabei und wer drunter blieb, war halt verworfen. Oder nehmt die Auseinandersetzung mit den Kranken. In ihrer Sichtweise war jemand, der krank war oder gelähmt oder blind oder was auch immer, der war von Gott gestraft, der hatte gar keinen Zugang zum Himmel. Und Jesus sah dieses geknechtete Volk, was sich abmühte, irgendwo zu Gott zu kommen und denen es verwehrt wurde. Und die hat er angemacht und hat sie mit Ottern gezüchtet und Schlangenzeug beschimpft. Alle wüsten Worte, die ihm wahrscheinlich damals einfielen in der Situation. Und deswegen ist es nicht recht, wenn wir diese Sprache verwenden, um Menschen, die eigentlich im Grunde ihres Herzens Jesus suchen, zu knechten. Und darum hab ich nicht so ein, ich bin kein Fan von Peter Cartwright aus der Zeit. Er ist ein Kind seiner Zeit. Und vielleicht war es damals auch nicht verkehrt, so ein bisschen Druck zu machen bei den wilden Gesellen im Wilden Westen. Nur da sind wir halt nicht mehr, zumindest hier in der Schweiz. Also Höllendrohung für die religiös Knechtenden und Mitleid für die Geknechteten. Das war Jesus. Und das müssen wir auseinanderhalten, weil sonst schmeißen wir die Sachen in den falschen Topf. Ich glaube, dass Jesus Evangelium gebracht hat. Eine frohe Botschaft heißt das und keine Drohbotschaft. Jesus hat die frohe Botschaft gebracht, weil das setzt frei. Und zwar möchte ich jetzt, um diese Freisetzung mal anschaulich zu machen, einen Fußballtrainer zu Wort kommen lassen. Aber ich habe kein Video, ich habe das nur als Zitat. Ihr kennt ihn vielleicht. Jürgen Klopp, im Moment Trainer von Liverpool. Einer der bekanntesten und er ist Christ. Er hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, der mich recht nachdenklich hat werden lassen. Ein Satz, der eigentlich für seine Fußballer gedacht war, aber für uns auch doch etwas zu bedeuten hat. Er sagte, ich glaube, dass die Lust am Gewinnen mehr und bessere Kräfte in uns freisetzt als die Angst vor dem Verlieren. Ich glaube, dass die Lust am Gewinnen mehr und bessere Kräfte in uns freisetzt als die Angst vor dem Verlieren. Und jetzt münzen wir das mal auf unsere Nachfolge von Jesus um, diesen Satz. Dann könnten wir sagen, ich glaube, dass die Lust am Himmel mehr und bessere Kräfte in uns freisetzt als die Angst vor der Hölle. Denn die Angst vor der Hölle lähmt uns, Fehler zu machen, während die Lust am Himmel unser Potenzial freisetzt. Und darum werde ich immer versuchen, euch lustig zu machen für den Himmel und nicht den erhobenen Zeigefinger vor der Hölle. Natürlich gibt es die. Natürlich ist das ein schlimmer Ort. Aber die Kraft, die es in uns freisetzt, ist die Himmelskraft größer. Weil die Energie, die kommt, ist positiv. Da entsteht was bei uns. Ich glaube, dass die Lust am Himmel immer noch mehr bei uns freisetzt als die Angst vor der Hölle. Ich glaube, wenn wir in Angst leben, so wie die Zeiten damals gewesen sind, bei den Pharisäern, wird unser Potenzial nie freigesetzt. Wir werden nie die werden, die wir eigentlich werden sollten. Wir werden niemals diese Lust am Herrn empfinden, diese Freude, weil wir immer Angst haben, immer in dieser Schreckhaltung sind. So wie so ein Igel, der immer sofort schon Stachel wieder ausfahren kann. Ne? Ich glaube, dass Jesus Evangelium brachte, eine frohe Botschaft und keine Horrorbotschaft, wo die Menschen Angst haben müssen und sich in ein kleines Loch verkriechen. Ich weiß, dass es selbst in unseren Tagen immer noch Prediger geben, die die Hölle-Drohungspredigt machen. Ich habe das noch vor nicht allzu langer Zeit sogar gehört. Da hatte ein Gemeindeglied zu mir gekommen, er wäre doch den vergangenen Sonntag mal in der und der Gemeinde gewesen und da hätte der Pastor gesagt, er würde an der Straßenecke da nicht mehr vorbeifahren, weil da würden immer die Huren stehen. Und er will nicht in seinen Gedanken und Gefühlen irgendwie in Versuchung geraten und dann nachher vom Himmel abfallen. Und er war völlig verunsichert, was ist denn das jetzt? Sagt Frank, was stimmt denn da jetzt? Sagt du wirst nicht vom Himmel abfallen, nur weil du eine falsche Frau gesehen hast. Was natürlich innen drin passiert, weiß ich dann natürlich nicht, das ist was anderes. Aber es ist nicht so, dass unsere Blicke uns von unserer Erlösung trennen können. Wir dürfen da nicht so ängstlich sein. Und ich möchte das jetzt mal ganz bewusst in einem Fokus mit euch zusammen betrachten, diese Angst. Wisst ihr, ich weiß, dass einige von euch Kinder haben, die vielleicht mal hier in der Gemeinde gewesen sind, unter den Jugendlichen, die mal irgendwo anders in der Jungschi gewesen sind und jetzt nirgendwo mehr hingehen. Und wir wissen nicht, wo sie innerlich eigentlich sind. Sind sie noch bei Jesus? Sind sie noch dabei? Sind sie noch bei denen, die zu der erlösten Schar gehören, wie wir das so schön singen? Und da möchte ich heute Morgen noch mal einen Fokus drauf legen, auf diesen Blickwinkel. Was ist mit denen, wo wir das Gefühl haben, die sind weg? Wo sind die jetzt? Wo sind sie? Und ich weiß, dass einige sich große Sorgen machen, andere weniger. Sind sie noch in der Errettung von Jesus drin? Und ich möchte das mit euch mal ein bisschen genauer anschauen. Ein bisschen detaillierter, diese ganze Geschichte. Denn ich glaube, wir müssen, so wie ich das Neue Testament verstehe, unterscheiden zwischen in der Gnade angenommen sein und in der Gnade wandeln. In Gnade angenommen sein oder in Gnade wandeln. In Gnade angenommen sein klärt unser Ende bei Jesus. Werden wir am Ende unserer Tage bei ihm sein? Sind wir in Gnade angenommen? Und in Gnade wandeln klärt unseren Weg jetzt und hier bis dahin zu dem Punkt. Und ich kenne relativ viele Menschen, die sind in Gnade angenommen von Gott, aber sie wandeln nicht drin, sie leben es nicht. Und das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Ich weiß, das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig jetzt, das nehmen wir ein bisschen auseinander. In in Gnade angenommen bedeutet, dass ich darauf vertraue, dass Jesus am Ende für meine Schuld steht. Dieses Vertrauen rettet mich zum ewigen Leben. Das Vertrauen darauf, dass Jesus bezahlt hat. Und dann sagt die Schrift an der Stelle, wer dieses Vertrauen gebildet hat, wird mit ihm verbunden bleiben. Bleiben, darauf liegt der Wert. Ich sage es nochmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns. Wissen wir, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wir bleiben verbunden durch dieses Vertrauen. Gott hat uns angenommen. Und wir wissen, dass wir mit ihm verbunden sind, überhaupt da drin sind, weil wir seinen Heiligen Geist bekommen haben. Der gibt uns innerlich die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind, Römer 8. Der gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also du solltest deiner Erlösung sicher sein, weil du den Heiligen Geist hast. Du solltest ihn spüren in dir, sein Reden, sein Wirken, seinen Einfluss auf den inneren Menschen. Du solltest ihn spüren in dir. Und wenn dieser Geist uns gegeben ist, bleiben wir verbunden. Bleiben wir verbunden. Das ist die Frage der Ende, dass wir in Gnade angenommen sind. Und dann geht es um die Frage, dass wir, wie ist das mit dem Lebenswandel hier? Was ist mit dem Hier und Jetzt? Wisst ihr, es gibt eine Menge Menschen, die sind in Gnade angenommen worden, aber sie leben das in keiner Weise. Und ich sage dann immer, das sind eigentlich die, wo Jesus sagt, die hocken bei den Schweinen. Die hocken bei den Schweinen. Das sind die. Sie sind Königskinder, die meinen, Schweinefutter schmeckt besser. Denn der Sohn, Gott nennt ihn immer noch meinen Sohn. Er ist halt nur nicht mehr im Vaterhaus. Gott nennt ihn immer noch meinen Sohn. Aber er lebt nicht mehr im Vaterhaus. Er lebt nicht mehr im Königspalast, könnte man auch sagen. Er lebt nicht mehr aus den Ressourcen des Vaters. Er lebt nicht mehr das, was Gott ihm eigentlich geben möchte. Und das sind viele in unseren Tagen, die zwar Königskinder sind, aber bei den Säulen leben. Und um die müssen wir uns ums Hier und Jetzt Gedanken machen. Denn sie gehen eigentlich an dem, was Gott für sie hat, vorbei. Das muss uns schon Sorge machen. Und das macht mir Sorge. Aber das ist nicht die Frage, dass er nicht Königskind ist. Das stellt es nicht in Frage. Das stellt es nicht in Frage. Denn für die, die das nacharbeiten möchten, mal Hebräer 10, lohnt sich so ab Vers 10 mal zu lesen, den ganzen Absatz. Hebräer 10 betont eindeutig, dass er, wenn wir ihm vertrauen, er uns ein für alle Mal gerecht gemacht hat. Er uns ein für alle Mal heilig gemacht hat. Einmal erledigt. Wir sind drin. Das sagt aber nichts, wie wir leben. Und die beiden Dinge, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich möchte so ein bisschen über das Hier und Jetzt reden, nicht über die Annahme. Denn ich glaube, dass es eigentlich grusig ist, wenn man so lebt, während man an Vaters First-Class-Dinner-Tafel leben könnte. Ist doch grauenhaft. Ist doch grauenhaft. Und ich weiß, dass einige ihre Kinder in solchen Situationen empfinden. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie da rauskommen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie da rauskommen. Denn Schweinefutter schmeckt nicht gut. Aber man muss es erst wissen. Man muss es erst wissen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, liebe Freunde, ist eigentlich das Gleichnis von einem weggelaufenen Königskind. Es ändert nichts an dem Status, den es eigentlich hat, obwohl es dreckig ist und daneben hängt. Es ändert nichts dran. Und deswegen ist die Frage, lebe ich in der Gnade als Königskind oder halt nicht als Bettlerkind? Der Status bleibt derselbe, bleiben immer Königskind, nur das, wie wir leben, ist unterschiedlich. Denn wenn der Heilige Geist in dir lebt, kannst du auch als Königskind leben, aus Vaters Ressourcen. Was sagt er im Gleichnis vom verlorenen Sohn? Was mein ist, ist auch dein. Das ist unsere Gotteskindschaft. Was mein ist, ist dein, sagt Gott zu dir. Und er hält seinen ganzen Besitztum dahin und sagt, du, leb draus. Ich glaube, manchmal haben wir das auch noch nicht erkannt, was das eigentlich für ein Schatz ist, aus dem wir da leben könnten. Und welcher Reichtum in Jesus ist, aus dem wir leben könnten. Gott hält viel für uns parat. Viel. Wir kriegen sicherlich nicht alles, was wir wollen. Aber ich denke manchmal schon mehr, als wir erträumen. Es gibt eine lustige Geschichte von einer Familie. Sie hatten den Eindruck, dass Gott sie in den geistlichen Auftrag sendet. Sie hatten drei kleine Kinder und die hatten gehört, oh, jetzt geht's in den Norden, ans Wasser. Und sie sollten schon mal anfangen, die Kids sollten schon mal dann anfangen zu beten für ein neues Haus und für eine neue Schule und Kollegen. Und die Kinder wurden mit reingenommen und sollten dann mitbeten um das Neue, was kommt. Dann haben sie abends zusammengesessen um den Tisch, haben gebetet miteinander. Und dann hat irgendeiner, ich glaube der Kleinste war es, der hat gebetet, oh Gott, und wenn wir ein neues Haus kriegen, dann möchte ich einen Swimmingpool. Und der Vater hatte ihnen gerade klar gemacht, dass sie Königskinder sind und dass Reichtum herrscht. Und er sagt, oh, ein Swimmingpool, wie soll das nur werden? Um es kurz zu machen, sie haben wirklich den Swimmingpool bekommen. Sie haben zufällig ein Haus bekommen, was recht günstig war, aber ein Swimmingpool hat. Manchmal müssen wir glauben wie die Kinder, dass Gott auch wirken kann. Wir sind manchmal so kompliziert. Und ich glaube, dass Gott in seinem Reichtum viel, viel mehr für uns parat hat, als wir uns vorstellen können. Lebt daraus. Was machen wir jetzt nur mit unseren Kindern, die vielleicht am Anfang ihres Jugenddaseins mal einen Anfang mit Jesus gemacht haben und dann irgendwo auf der Strecke abgehängt haben. Wenn sie wirklich mit dem Heiligen Geist angefangen haben, dass Gott in ihnen wirkt, wird er das weiter tun. Garantiert. Der Heilige Geist geht nicht einfach so. Das ist nicht jemand, der mal hier und mal hot macht, sondern wenn der in jemandem lebt, bleibt er auch da. Und er wird immer an der Person wirken, am inwendigen Menschen, dass sie wieder zurückfinde. Immer. Nur manchmal braucht so manche Schweinetrog, Futterladung voll, bis das dann wirklich dann wieder zurückkommt. Es ist der Heilige Geist, der darauf achtet, dass die Königskinder wieder ins Vaterhaus zurückkommen. Er wirkt. Dass sie wieder den Schweinedruck verlassen. Und es braucht unser Gebet. Nicht nur das der Eltern, das sowieso. Auch das derer, wo sie gesagt haben, ach, die sind so fad, die sind so langweilig, die sind so grusig. Auch derer Gebet braucht es. Man kann mit Gebet Menschenleben verändern. Es ist möglich. Einfluss nehmen. Glaubt ihr nicht, ne? Kann man das? Ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ich jetzt schon dreimal erzählt habe. Nicht hier, aber in anderen Kreisen. Aber weil sie mir so wichtig ist, erzähle ich es nochmal. Was mit Gebet möglich ist. Ich möchte erzählen von einem Mädchen aus Uppsala. In Schweden, große Stadt. Geht dort in eine Gemeinde, 14 Jahre alt. Und entdeckt bei sich eine Leidenschaft fürs Beten. Ist ja eine coole Geschichte, mal so grundsätzlich. Und diese Johanna nimmt sich dann vor, die 10 schlimmsten Schüler in ihrer Schule in den Himmel zu beten. Heeres Ansinnen sollte man immer unterstützen. Und sie hat sich dann eine Liste gemacht mit den Namen der 10 Schlimmsten und hat sich gesagt, okay, jetzt nehme ich immer von oben runter. Ich nehme immer nur einen und wenn der sich dann bekehrt hat, den Nächsten und wenn der sich bekehrt hat, den Nächsten. Und diesen einen, den ich dann so gerade im Fokus habe, den traktiere ich dann im Gebet, dass der gar nicht mehr ein- und aus weiß. Naja, der Pastor hat sich gedacht, naja, lass sie mal probieren. Man lächelt da ja so ein bisschen. Ultra müde drüber. Jedenfalls hat sich dann hingesetzt und den Bub, war das, oberste auf der Liste, wirklich im Gebet traktiert. Morgens bis abends. Und der erzählt dann später, da stehst morgens auf und hast diesen Jesus im Kopf und gehst abends ins Bett und denkst an Jesus und irgendwann denkst du, spinnst doch, was ist hier los? Immer dieser Jesus. Und irgendwann hat er sich dann hingesetzt und hat dann so etwas Ähnliches wie ein Gebet gesprochen, hat gesagt, wenn da oben irgendwas ist, sowas wie, Gott, vielleicht bist du ja da, dann lass mich doch jetzt übergeben. Spei. Und dann dauerte das so 3 Sekunden und der Magen begann sich auf links zu drehen und die Toilette rückte näher und dann hing er 12 Stunden über der Schüssel. Bis er dann anfing zu brüllen, oh Herr, hilf mir! 5 Sekunden war der Spuk vorbei. Und dann hat er im Internet dann ein bisschen frisch gemacht, Internet gegangen, hat gesurft, hat Gemeinde gesucht. Zufällig auf die Gemeinde gestoßen, wo sie, das Mädel auch ist, und hat da angerufen. Hallo, ich bin der und der, ich habe mich gerade bekehrt, was muss ich jetzt tun? Schöner Anruf, möchte ich auch mal gerne kriegen. Und die beiden zusammen haben dann den Rest der Liste durchgebetet, bis sie fertig waren. Ich glaube, dass da eine Kraft ist, die wir noch gar nicht so recht entdeckt haben. Dieses Beten im Geist, dieses Traktieren im Geist, wirklich in der Vollmacht Gottes ein Gebetsleben zu führen, das Menschenleben verändert. Denn das ist auch der Schlüssel für unsere Kindergeschichte. Die brauchen dieses morgens aufwachen und der Jesus geht nicht aus dem Kopf. Das brauchen die auch. Genauso. Und ich glaube, dass wir da wie eine andere Ebene erreichen sollten an der Stelle. Wie eine andere Ebene, wo wir anfangen, einen Gebetskampf zu führen um diese Menschen, damit die dann wieder von den Dingern wegkommen. Denn Gott möchte nicht bis in die Ewigkeit warten, bis er seine Kinder bei sich hat. Könnt ihr auch sagen, okay, dann ist er jetzt halt mal 30 Jahre auf der Piste, er kommt ja irgendwann zu mir. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott möchte sie jetzt haben bei sich. Und ich glaube, dass der so eine Pinnwand bei sich hat in seinem Büro und da hängen die da alle. Mist, vermisstes Kind. Ich suche sie. Lost Child. Ich glaube, da gibt es eine riesen Pinnwand bei Gott im Büro. Alle, die er jetzt vermisst. So stelle ich mir das vor in meinem jugendlichen Leichtsinn. Weil er eigentlich sie jetzt schon haben möchte. Bei sich. In seiner Nähe. Die Geschichte dazu ist eine recht bewegende. Es ist ein Kollege, ein Pastor in den USA, der, ich weiß nicht, wenn mal drüben gewesen ist, hat das gesehen, die haben ihren Briefkasten immer an der Straße und das Haus ist dann meistens irgendwo da hinten in den Wäldern. Ich weiß nicht, wer da so durchfährt, der sieht eine Straße und dann sieht man nur die Briefkästen und viele Bäume. Fragt man sich, wohnt da überhaupt irgendeiner? Aber das ist dann immer so da hinten. Jedenfalls erzählte er würde dann morgens immer zu seinem Briefkasten gehen, die ganze Post holen und auf dem Weg dann zurück in der Zeit dann alles schon mal durchsortieren. Werbung raus so und das andere behalten. Und dann, wenn er dann oben an der Haustür ankommt, kann er so den Werbestapel gleich in die Mülltonne werfen. Und als er diesen Werbestapel in die Mülltonne wirft, sieht er das Ding oben drauf. Nimmt es zur Hand und guckt sich's an. Und hat ihn angefangen zu studieren. Weil das ist eine Aktion, die relativ viele Eltern machen, wenn ihre Kinder vermisst werden. Ich habe das letzte Woche schon erzählt, dass sehr, sehr, sehr viele Kinder gestohlen werden in den USA. Das ist richtig ein gewöhnliches Verbrechen. Und die Eltern wissen sich nicht anders zu helfen, als Flugblätter machen und dann überall verteilen, in die Briefkästen verteilen lassen. Die mieten auch Werbezeiten in dem Fernsehen, um dann so eine Vermisstensmeldung aufzugeben. Und ich glaube, dass Gott genauso sehnsüchtig auf seine Kinder wartet, wie diese Eltern ihre Kinder suchen. Genauso sehnsüchtig, glaube ich. Er hat die gleiche Leidenschaft wie wir. Läuft nicht. Wenn wir Angst haben, was ist mit unseren Kindern? Und ich möchte euch, macht mal in eurem inneren Gedanken mal vielleicht, dafür gehört jetzt das Foto von vielleicht von deinem Kind rein oder von dem deiner Nachbarn oder von dem, die wir in der Jugi mal gehabt haben. Das gehört da rein. Most wanted. Missed child. Vermisstes Kind. Ich glaube, dass Gott die jetzt vermisst. Und dass der Schlüssel unser Gebetsleben ist. Das glaube ich zutiefst. Und ich glaube, dass es sich lohnen würde, wenn wir miteinander wie eine nächste Ebene des Gebetslebens erklimmen, wo wir diese Kinder zurückkämpfen. Das wäre mein Anliegen. Und mein praktischer Vorschlag wäre jetzt, wenn du solche Kinder weißt, sag's mir. Ich will mal anfangen, darüber zu beten. In meiner Gebetszeit. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich da noch was ganz Neues draus. Das wäre mein Wunsch. Aber ich glaube, Gott möchte das. Er möchte sie wieder zurückhaben. Und das ist seine Herzensleidenschaft. Und mein Wunsch wäre, dass wir das angehen mal, konkret. Ein Gebetskampf für diese Kids. Amen.